Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGH-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Danke fürs Reinhören. Vis-à-vis von mir sitzt heute eine begnadete Gastgeberin, eine, wie sie im Buch steht, eine bereichernde Hotelier, eine Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann zwar Karriere in der Schweiz gemacht hat, wo aber beide schon immer den Traum hatten, gemeinsam ein Restaurant in Südostasien zu eröffnen und zu führen. Ich freue mich, dass ich Lucia Eppisser hier bei Hosting the Host begrüßen darf. Herzlich willkommen. Du und dein Mann Felix, ihr seid 3 bis 4 Mal pro Jahr in Europa. Sonst lebt und arbeitet ihr in Myanmar, wo ihr in Yangons Restaurant sitzt, mit über 50 Mitarbeitenden betreibt. Euch kennt man in der Schweiz als Traumpaar von der Spitzengastronomie, vom Bären-Nürnsdorf einerseits, aber natürlich auch vom Restaurant Spice im Rigiblick in Zürich. Ihr realisiert jetzt im August, also genauer am 16. August, in Zusammenarbeit mit der Segmüller Collection ein Pop-Up-Konzept «Asia meets Zurich – A Culinary Journey of Joy». Über genau das wollen wir heute auch reden, über eure Lebensreise, eure Eindrücke, eure Ausblicke. Aber bevor es losgeht, fragt Max Frisch 3 Mal und du sagst mir vorher einfach eine Zahl zwischen 7 und 93.
44.
Wenn Sie einen Menschen in der Badehose treffen und nichts von seinen Lebensverhältnissen wissen, woran erkennen Sie nach einigem Gespräch, nicht über Geld, trotz allem den Reichen?
Ich denke, wenn ich ihn über Grundwert befrage, was bleibt übrig, wenn man alles wegnimmt? Sogar Badehose.
Nächste Frage, nächste Seite.
57.
Halten Sie die Natur für einen Freund?
Ja, für mich ist es der beste Freund überhaupt.
Wieso?
Weil ich kann Outdoor-Sports machen und ich liebe Outdoor-Sports über alles. Und es ist die Basis für unsere Arbeit. Wir arbeiten mit Naturprodukten und darum ist es der beste Freund, den man sich vorstellen kann.
Machen wir noch eine.
37.
Wenn Sie spüren, dass Ihnen jemand mit Antipathie begegnet, was gelingt Ihnen dann eher, Witz oder Humor?
Humor.
Was ist der Unterschied zwischen Witz und Humor?
Witz kann für mich eine gewisse sarkastische Note haben. Humor ist herzlich, aus dem Herz raus und ehrlich.
So viel also zum Max Frisch. Er hat die erste Frage gestellt. Lucia, wir kennen uns noch aus eurer Zeit eigentlich im Rigiblick. Spice hat das Restaurant geheissen dort. Spice Up Your Life, das ist das, was ihr damals wollt. Also eurem Leben einen neuen Kick, einen neuen Drive geben. Warum eigentlich?
Ja, wir haben sehr vieles erreicht in der Schweiz. Wir haben ganz einen tollen Betrieb aufgebaut, viele Connections gehabt, sind gleich nebenbei immer viel reisen und irgendwann haben wir einfach gefunden, ja, jetzt haben wir es so ein bisschen gesehen und jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt. Und wir sind wirklich verliebt gewesen, damals schon in Südostasien, sind sehr viel übergereist, haben auch Projekte in Vietnam unterstützt. Und irgendwann haben wir einfach mal gefunden, so, und jetzt wagen wir es, jetzt probieren wir etwas Neues.
Aber ihr seid nicht einfach out of the blue gegangen?
Nein, das hat sich dann irgendwie so akkumuliert. Wie gesagt, durch unser Vietnam-Projekt, wo wir einfach gesehen haben, dass in Südostasien Menschen oft viel weniger Möglichkeiten haben als wir in der privilegierten Schweiz. Und wir haben dann gefunden, doch, das ist etwas, wo wir gerne möchten, dazu beitragen, zu Fachwissen, zur Ausbildung, Entwicklung von Menschen. Und das ist eigentlich unser Hauptmotivationsfaktor gewesen, um die Entscheidung zu treffen.
Ist es denn sehr bewusst gewesen, dass eure Wahl auf Myanmar gekommen ist? Weil 2010 war ja Myanmar total im Umbruch gewesen. Es steht nach wie vor im Umbruch. Wieso denn ausgerechnet Myanmar und nicht Bali, Indonesien oder Thailand?
Das ist also wirklich ganz eine gute Frage, Andrin. Ich bin allein durch Myanmar gereist für 3 Wochen, vor etwa 15 Jahren, und habe dann einfach gesehen, wie wirklich schwierig das ist für die Leute. Es hat keine Hospitality-Ausbildung gegeben, keine Hotelfachschule, gar nichts. Und ich bin mit einer unglaublichen Herzlichkeit, Fröhlichkeit und ganz warmherzig betreut und begrüßt worden. Aber eben, wenn ich zum Beispiel einen Kaffee bestellt habe, habe ich einen Tee bekommen, habe ich einen Tee bestellt, habe ich einen Kaffee bekommen. Und irgendwie habe ich dann gesagt, also das ist wirklich ein Land mit einem unglaublichen Potenzial und fast kein Fachwissen. Und ich habe dann mit meinem Mann das besprochen und wir haben dann gefunden, trotz der schwierigen Situation damals, war es ja auch eine Militärdiktatur gewesen, wagen wir den Schritt und gehen eigentlich in das Land, das uns am nötigsten hat.
Und kulinarisch hat ihn das auch gereizt. Er hat natürlich immer mit asiatischen Einflüssen auch gekocht, das ist so.
Ja, also wir haben ja in Myanmar eigentlich einen unglaublichen Korb von Waren, wunderschöne tropische Produkte. Und das ist etwas, was uns natürlich auch sehr gut gefällt. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass die burmesische Küche jetzt nicht unbedingt zu unseren Favoriten gehört in Südostasien. Da sind wir doch sehr viel mehr verbunden mit Vietnam, mit Thailand, Indien, Japan. Und irgendwo ist Myanmar zwischen Indien und Thailand ein bisschen runtergefallen und ist nicht wirklich so unsere Lieblingsküche. Aber produktbezogen ist natürlich eine tolle Plattform, um mit diesen Produkten zu arbeiten.
Wenn du dich zurückversetzt, so in den ersten Monaten, wo wir angekommen sind, wie war das?
Du, Andrin, es war unglaublich schwierig. Wir sind zwar sehr offen gekommen, wir hatten viel Reiseerfahrung, aber wir haben natürlich die Kultur überhaupt nicht gekannt. Und als erstes, als wir unseren Betrieb übernommen haben, das Le Planteur in Pacht, haben wir nach Schweizer Manier den ganzen Laden ausräumen und kaputte Produkte entsorgen. Also Pfannen ohne Henkel, kaputte Besen und so weiter. Und dann ist das lokale Management-Team gekommen und hat gesagt, nein, Hilfe, macht das nicht. Man kann das alles reparieren. Oder wenn wir es jetzt selber nicht reparieren können, dann verkaufen wir es zumindest auf dem Markt wieder, wo es dann jemand repariert. Und so hat das angefangen und es ist einfach wahnsinnig schwierig gewesen. Wir haben mit 3 Währungen angefangen. Wir haben mit den lokalen Myanmar-Chat, mit US-Dollar und damals noch einer Währung von der Armee unser Business betrieben. Und wir haben einfach jeden Tag dürfen und auch müssen lernen. Und das war für uns also sehr eine wichtige Zeit. Und eine Zeit, wo wir auch wirklich gestruggelt haben und haben müssen sagen, ui, es ist tatsächlich nicht so einfach. Es ist, wenn man sich sehr tief in die Kulturen hineindenken, viel beobachten, sich anpassen. Und eben auch, es ist ein sehr langer und intensiver Lernprozess.
Wir haben jetzt den 22. Juli 2022. Heute Morgen, wie viel Geld haben wir auf dem Konto gehabt?
Wir haben heute Morgen 80 Dollar auf dem Konto gehabt. Es ist so, dass seit mehreren Monaten ausländische Firmen immer wieder in Bedrängnis kommen, dass wir nicht mehr dürfen im Besitz von US-Dollar sein. Und dass unsere Guthaben auf den Banken in lokale Myanmar-Chat-Währung umgewandelt werden. Dann hat man das immer wieder ein bisschen revidiert. Es ist wieder vorwärts und rückwärts diskutiert worden. Und heute hat die Regierung einfach beschlossen, so ist jetzt das. Die Dollars werden konfisziert. Und in wenigen Tagen, hoffentlich dann, haben wir dann alles lokale Währung auf dem Konto, was natürlich niemand freut, aber viel dagegen machen können wir selbstverständlich auch nicht.
Wir switchen jetzt, also wir sind von früher ins heute geswitcht eigentlich, wir haben einen Gump gemacht, aber was ich damit wollte sagen oder was ich denke, was sich nicht verändert, ist eigentlich die Unsicherheit. Die haben immer noch verschiedene Währungen. Es ist immer noch so, dass grundsätzlich heute einfach oder morgen einfach Geld konfisziert werden kann. Vielen von euren Freunden ist damals schon aufgefallen oder viele von euren Freunden, die haben damals schon gesagt, ihr zwei, ihr spinnt doch einfach.
Ja, man muss schon sehr viel Pioniergeist haben, um so ein Projekt zu realisieren. Wir sind aus der Schweiz weggegangen mit viel Motivation und mit einem Risikokapital und haben aber natürlich nicht alles mitgenommen. Wir haben einfach gesagt, das ist das, was wir einsetzen, mit dem arbeiten wir, mit dem bilden wir uns etwas aufbauen. Und natürlich ist es schon so, wenn man in so Ländern arbeitet oder sogar ein eigenes Geschäft hat, ist das natürlich viel unstabiler als hier in Europa oder in der Schweiz. Und du musst dich wirklich jeden Tag auf irgendwelche unvorhergesehene Entscheidungen einstellen oder ganz eigenartige Vorkommnisse oder zum Beispiel auch Knappheit von Produkten. Wir wissen es einfach nie. Und im Vordergrund stehen für uns nach wie vor die Menschen. Die Menschen, die dort leben. Wir reden in Myanmar von 65 Millionen Leuten, die das Land umfasst. Und wenn wir wenigstens für 50 Personen einen Unterschied machen können, dass die Menschen Arbeit haben, dass sie Einkommen haben und dass sie mit dem auch ihre Familien ernähren können, dann können wir wenigstens einen kleinen Beitrag leisten. Und da liegt auch unsere Hauptmotivation. Manchmal denken wir natürlich schon, oh mein Gott, das ist ja unglaublich und also, das muss jetzt wirklich nicht sein. Holy shit! Aber dann, nachher gibt's immer wieder eine Lösung. Und das ist eben auch das Interessante. Das gibt auch eine Art Vertrauen ins Leben und in die Zukunft. Wenn wir zurückschauen, das Schlimmste ist gekommen, wir haben einen Militärcoup gehabt, es ist nichts mehr gegangen. Und auch dann gibt's immer wieder Lösungen, wie das Leben weitergeht, wie die Wirtschaft weiterläuft. Auch wenn es unmöglich aussieht und nicht machbar, dann gibt's doch immer wieder Wege. Und das ist halt wirklich so anders, als wir das uns gewöhnt sind in der Schweiz oder in Europa.
Aber fühlt sich's immer noch gut an für euch?
Du, es gibt natürlich schon Tage, die sehr bedrohlich sind. Aber im Grossen und Ganzen ist es immer noch spannend. Und wir sind trotz allem gern dort. Wir haben die Leute gern. Wir haben die Kultur sehr gern. Und wir sind auch überzeugt, dass wir das längerfristig über die Bühne bringen. Trotz der ganz grossen Krise, die in diesem Land zurzeit herrscht.
Wie sind ihr als Menschen aufgenommen worden? Also nicht als Arbeitgeber, sondern als Mensch?
Also wirklich sehr herzlich, Andrin. Das ist es sind wirklich viel, mit viel Liebenswürdigkeit, viel Herzlichkeit und auch Dankbarkeit. Gerade eben in dem Bezug, dass wir Ausbildner sind. Wir sind nicht nur Arbeitgeber, wir sind gerade beides, ich würde sagen 50-50. Ist das natürlich für die Leute immer wieder toll, dass sie überhaupt mit uns arbeiten dürfen. Und unsere Philosophie geht ja weit über die ganze Arbeitgeberthematik raus. Wir sind inspirierend. Wir tun zum Beispiel Sportprogramme aufstellen. Wir gehen rennen mit unseren Mitarbeitern. Wir machen Yoga. Wir haben ein Cardio-Team. Wir versuchen zu animieren, dass nicht nur das Management-Team Verantwortung trägt, sondern eben auch die Junioren, die mit so viel Energie und Motivation kommen, dass die können sich selbstständig weiterentwickeln. Und das ist eigentlich unsere Grundmission. Alles, was mit Sport zu tun hat oder mit Kunst oder Sprache lernen, Instrument lernen, tun wir auch finanziell mit unterstützen. Und so ist eigentlich das Ganze so ein kleiner Kosmos, wo natürlich das Einkommen über das Restaurant kommt.
Gäste bei euch geniessen eures Restaurant, sie geniessen eures Angebot, aber es wird auch ein bestimmter Teil gespendet. Kannst du mir erklären, wie das geht?
Bei uns ist es so, dass jeder Gast, der bei uns diniert oder zu Mittag isst, gibt 1 US-Dollar in die Foundation Life. Das ist eine grosse Stiftung, wo 3 Boote unterhalten auf dem Irrawaddy River. Das sind die Swimming Doctor Boats, also ganze schwimmende Kliniken. Und wir haben ein Projektzweig, sind Schulen, die wir bauen, vor allem in ärmeren Gebieten. Plus. Also gibt's noch ganz andere Sachen in dieser Foundation. Wir haben zum Beispiel ein Zweig ist die 100 smartesten Studenten, die bekommen Mentoren in Europa. Die werden speziell unterstützt. Es gibt ein Solarlampenprojekt, es gibt Wasserfilter. Wir können die Sachen natürlich nicht selber machen, aber eben durch unsere finanzielle Beitrag, respektive durch den Beitrag der Gäste, können wir auch in unserem weiteren Umfeld etwas bewegen. Und wir haben das auch öfters mit den Mitarbeitenden besprochen, weil sie haben es gut bei uns, so glauben wir zumindest, und so tragen wir 50 Menschen auch mehr Verantwortung für unser weiteres Umfeld, wo es halt vielleicht eben nicht so gut geht wie uns.
Und gerade jetzt in so einer Phase wie Corona, es ist zu, alle verlieren von heute auf morgen den Job, ist für euch eben als Arbeitgeber auch ein spezieller Moment gewesen, weil ihr mit den Leuten ja zusammen über diese Krise weggekommen sind, oder?
Und zwar haben wir absolut keine Unterstützung bekommen, finanzieller Art oder vielleicht auch, Wir haben immer gedacht, es kommt irgendwann einmal ein Reissack pro Mitarbeiter, aber da kommt das wirklich gar nichts gekommen. Und wir mussten dann sehr gut unsere Finanzen planen, dass wir eben die Zeit auch können überstehen können.
Wie hat man euch als Arbeitgeber, wie hat man euch als Chefs und wie hat man euch als Konkurrenten aufgenommen?
Wir haben kürzlich ein Inserat gemacht in Facebook und haben innerhalb von 24 Stunden 450 Bewerber gehabt. Wir sind sehr beliebt, weil eben wir sehr viel bieten auch, was ein bisschen über den normalen Horizont rausgeht. Competitors, also Konkurrenten, haben wir praktisch keine. Natürlich gibt es viele Restaurants, es gibt Bars und Bierpubs in Yangon. Aber ein Betrieb, der auf dem Niveau arbeitet, der alles selber macht, vom Brotbacken über Schoki, Friandise, Soßenbasis, da gibt es vielleicht noch einen oder zwei. Und insofern haben wir einen sehr hohen Stellenwert, auch ein Prestige und sind sehr gut vernetzt.
Wie haben denn Gäste auf euch reagiert, die ihr aufgemacht haben?
Die sind total hin und weg, sind die, weil wir sind auf einer Halbinsel und wir haben es fertig gebracht, einen Teil vom See wieder zurückzuholen, der mit Gras überwachsen war, und haben dann dort ganz grosse Lotusblumen gepflanzt. Und jetzt die letzten 3 bis 5 Jahre haben sich die Blumen so unglaublich vermehrt, dass das einfach ein Paradies ist. Es ist eigentlich schon eine andere Welt, wenn man durch die Türen reinkommt, ohne dass man jetzt F&B-Konsumationen tätigt. Es ist einfach, es hat ganz eine gute Energie, das Haus. Und auch wir selber, wir sind eben sehr gern dort. Es macht uns nichts aus, zu arbeiten. Wir lieben den Ort. Wir haben auch ein paar Tiere, die dort dazugehören. Unser Prinz Panther, die schwarze Katze, ein paar Hühner, Hasen. Und die sind alle auf dem Compound. Und die teilen das eigentlich. Und die bringen so eine gute und ruhige und schöne Energie, dass auch die Gäste das sehr schätzen. Wenn du jetzt so anschaust, unseren Gästekreis, das ist sehr bunt gemischt. Es hat sehr viele Diplomaten. Es hat ausländische Firmen, die bei uns essen. Ausländisch meine ich jetzt nicht unbedingt Europäer, sondern viel mehr Japaner, Koreaner, Thais, die sehr gerne auswärts dinieren. Und dann natürlich ganz viele Locals auch. An Leute, die zurückgekommen sind aus dem Ausland, die sich gewöhnt sind an hohe Dining Standards. Und dann muss ich sagen, ist es halt auch ein bisschen trendig. Also all die Stars und Sternchen, die Models und Actors und all die Leute, die sieht man bei uns. Aber man sieht natürlich auch Gäste aus einem anderen Lager. Und darum ist es uns sehr wichtig gewesen, von Anfang an als Hospitality-Unternehmer, dass wir neutral bleiben. Das ist unsere Aufgabe, um auch unsere Arbeitsplätze zu sichern. Also die Philosophie, dass einfach jeder Mensch, der kommt, gleichermaßen gleichwertig betreut wird, das tun wir wirklich einhalten, auch über die schwierige Zeit hinein. Und und so bringen wir das eigentlich sehr gut über die Bühne.
Ist das manchmal schwer zu ertragen?
Du musst natürlich immer überlegen, was ist deine private Einstellung und Meinung und wo geht es schlussendlich dann um die Firma, ums Überleben. Und privat haben wir da natürlich schon auch unsere Meinung zum Thema.
Heute beschäftigen dir 50 Mitarbeiter rund. Das Restaurant läuft in der Regenzeit, also jetzt gerade auch ohne euch. Das Team ist gefestigt. Wie habt ihr das geschafft?
Du, das ist einfach Training, Training und nochmal Training. Das ist eigentlich unser höchster Wert, den wir jeden Tag verfolgen. Wir haben Trainingspläne in der Küche, im Service praktisch, aber auch theoretisch. Es gibt Wein-Masterclasses, es gibt praktisch jeden Tag ein Rezept am 4. wo umgesetzt wird, wo einer eigentlich das Rezept vorgeht und zeigt und alle anderen lernen mit und schreiben mit und nicht nur das. Also es gibt dann auch Prüfungen. Und die Prüfungen, die werden ausgewertet und die dann am die besten Resultate über eine gewisse Zeitspanne erreichen, die werden dementsprechend honoriert. Also die kommen entweder einen Gutschein über, zum neuen zu essen, oder die dürfen mal in ein Weintasting, oder zum Teil gibt es dann auch Geld.
Mentalität, Arbeitsethik, Wissensstand, Handwerk, was sind so die grössten Hürden in Sachen Mitarbeiter und Mitarbeiterentwicklung?
Du, also die grösste Hürde ist eindeutig die Ausbildung. Die burmesischen Schulen funktionieren nach einem sehr einfachen Prinzip. Der Lehrer steht vorne, gibt etwas vor und die Schüler repetieren das einfach 10-mal, 20-mal. Und die Menschen werden nie angehalten, um selber etwas zu entwickeln. Die dürfen auch nicht in Frage stellen, was ihre Vorgesetzte respektive ihre Lehrer vorgibt, keine Fragen stellen. Und das tut sich natürlich sehr stark manifestieren in den Verhaltensmuster, dass die Leute dann halt einfach eigentlich nur das machen, was vorgegeben wird. Also es gibt wenig Eigeninitiativen, es gibt keinen Mut zur Kreativität und das ist ein ganz schwieriger Faktor. Als Zweite, was auch aus der Ausbildung herauskommt, ist, dass die Leute grundsätzlich nur eindimensional laufen. Also die können nur einen Arbeitsprozess gleichzeitig machen. Wenn du jetzt zum Beispiel schaust, in der Küche, ein Koch, der hat verschiedene Pfannen, vor allem im Gourmet-Business, wo du alles à la minute machst. Da musst du natürlich immer ein bisschen, da hast du noch das Gemüse, das du gerade à la minute ansortierst und das Sösli, das du gerade aufmontieren musst. Und wir haben natürlich das am Anfang nicht gewusst, dass das denen so schwer fällt und haben dann müssen feststellen, wenn du einem Koch zwei Pfannen gibst, dann bist du 100% sicher, dass immer etwas anbrennt. Weil rein physisch, manuell, aber eben auch geistig, ist das Denkmuster nicht antrainiert. Wir haben da ja alles schon in der Schule, weißt, machst ja Workshops und interaktive Trainings und so, und das ist halt dort alles absolut nicht der Fall. Und das siehst du. Und das ist also wirklich schwierig. Das braucht sehr viel Zeit.
Was mich fasziniert ist aber, dass ihr auch sehr viel Zeit, aber auch sehr viel persönliches Engagement in die Weiterbildung, in die Ausbildung oder in die menschliche Weiterbildung auch investiert. Jetzt gerade, wir sitzen bei euch daheim in der Schweiz. Jetzt gerade habt ihr jemanden mitgenommen, der als Sommelier trainiert wird. Er ist nicht zum ersten Mal da. Er ist jemand wie ein Familienmitglied, hast du gesagt. Ihr könnt zusammen degustieren, ihr macht Reisen. Das ist ja schon sehr, sehr ungewöhnlich. Also, dass ihr eure Verbindungen nutzt jetzt auch, um den Menschen in Myanmar eigentlich eine umfassende Ausbildung zu ermöglichen und eben Leute zum Teil auch können da in die Schweiz kommen, Stage machen, arbeiten, etwas ganz anderes lernen.
Wir sehen auch, wie wichtig das ist. Also jetzt gerade den Jan, der wirklich ein außerordentliches Talent ist, er ist ja wirklich auch anders. Er kann sehr schnell lernen, er ist absolut motiviert, hat sehr viele Ambitionen und wir haben festgestellt, die letzten Jahre, wo er die Fortschritte gemacht hat und auch immer wieder hat können im Ausland in andere Betriebe hineinschauen, auch in Vietnam und in Bali und sehen, das ist anders oder die Mentalitäten funktionieren anders. Nachher zurückgekommen ist und das mit unserem Team angeschaut und geshared hat, das hat unglaublich viel gebraucht. Und er ist jetzt sicher ein Ausnahmetalent, aber wir haben auch andere sehr gute Leute, die mit dem Felix zum Beispiel auf Kuala Lumpur in einem Patisserie-Kurs, wo einem französischen Star-Patissier gegeben hat und. Und da geht es auch nicht nur darum, ums Fachwissen per se, sondern auch um generell die Exposure, einfach mal weg sein, mal sehen, was läuft sonst noch auf dem Erdball. Und das haben die Burmesen in der Regel die Möglichkeit einfach nicht. Und wir finden das sehr wichtig.
Ist eure Haltung nie ausgenutzt worden? Oder hast du nie das Gefühl gehabt, dass sie ausgenutzt werden könnte oder wird?
Die grösste Challenge ist eigentlich die Geschichte mit Dubai. Also es ist so, dass in Dubai sehr viele Mitarbeiter gebraucht werden, dass es Agenten gibt, die in Myanmar die Leute suchen, denen das Blaue vom Himmel versprechen und die nachher auf Dubai schicken. Und insofern haben wir also auch schon ein paar Tiefschläge gehabt, dass ganz kurzfristig sehr gute Leute, gut ausgebildete Leute dann verschwunden sind, weil sie halt einfach dann gedacht haben, in Dubai ist das Leben viel besser, das Gras ist viel grüner auf der anderen Seite vom Haag. Und das hat uns dann natürlich schon sehr mögen. Und da haben wir gefunden, ja, also nein, wieso bilden wir jetzt hier Leute aus im Land, die eigentlich fürs Land weiterhin gerade stehen und jetzt macht eigentlich dann jemand grosses Geld mit denen und verkauft die quasi an Arbeitgeber auf Dubai. Das finden wir nicht toll und das, ja, das stört uns auch sehr. Kommt aber auch immer wieder mal vor.
Was unternehmt ihr, dass euch der Geduldsfaden nicht reisst und der eine oder die andere sagt, jetzt langt's?
Sport, Sport, Sport und nochmal Sport. Also wenn es ganz stressig wird und auch wirklich viel Druck kommt, Druck eben vom Umfeld, vielleicht Druck auch von den Mitarbeitern, dann können wir uns am besten mit Sport regulieren. Wir haben uns ein ganz klares Programm, wir stehen am Morgen sehr früh auf. Und ja, wir gehen häufig joggen, schwimmen, machen Gym, Multisports, alles Mögliche. Und dann sind wir eigentlich schon sehr ausgeglichen und sehr relaxed. Komme, was wolle. Wir können einfach das tragen und wir haben sehr starke Schultern. Und nicht zu vergessen, andere, wir sind das Zweite. Man sagt ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das gilt ganz sicher für uns.
Was sind die typischen Unterschiede, wenn du jetzt an einen Arbeitstag denkst, hier in Zürich im Spice früher und jetzt an einen Arbeitstag im Seeds?
Grundsätzlich ist es Planbarkeit. In Zürich haben wir genau gewusst, so läuft das. Wir haben so und so viele Reservationen. Die Leute sind eingeteilt. Wir haben uns eigentlich darauf verlassen können, dass unsere Planbarkeit sich dann auch umgesetzt hat in den Alltag. Und das ist jetzt ganz anders. Wir haben zum Beispiel zurzeit 8 Stunden Staatsstrom in Yangon. Der Rest wird über den Generator generiert. Und wir müssen wirklich sehr gut immer darauf achten, wo stehen wir mit unserem Stromverhältnis. Das ist also sehr stressig und das beeinflusst zum Beispiel unseren Alltag und die Planbarkeit. Oder du hast zum Beispiel dann etwas abgemacht und es findet einfach nicht statt, die betreffende Person kommt nicht oder es wird kurzfristig etwas abgesagt oder kurzfristig kommt plötzlich ein Auftrag hier. Und wir müssen einfach das dann wirklich so nehmen, wie es kommt. Planbarkeit ist sehr, sehr eingeschränkt in unserem Yangon-Alltag.
Was ist das wichtigste erlernte Gut, wenn du jetzt als Gastgeber sein denkst in Myanmar?
Flexibilität und Geduld.
Mit welcher Schweizer Vorstellung hast du müssen brechen?
Zuverlässigkeit ist sehr ein flexibler Begriff in Myanmar. Wenn zum Beispiel jetzt etwas kaputt geht, sagen wir unser Paco-Chat oder unser Ofen hat einen Defekt, den wir wirklich dringend brauchen, zum Arbeiten. Und ich rufe jemandem an, um das zu flicken, dann würde jetzt in der Schweiz an sich verbindlich ein Monteur kommen, vielleicht nicht gerade heute, aber morgen am Nachmittag um 3 Uhr. Und in Myanmar kann dann das zum Teil tagelang gehen und da muss man immer wieder anrufen und Follow-ups. Aber irgendwann anderen klappt es dann auch. Also auch das ist so. Es ist also nicht so, dass es dann einfach nie passiert, sondern es passiert, aber du weißt nie genau, wann.
Und welche uns bekannte Haltung hast du gut vor Ort können umsetzen?
Beharrlichkeit und Disziplin. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir es auch deshalb so weit gebraucht haben, weil wir einfach immer dranbleiben und immer wieder eben mit Arbeitsprozessen Follow-ups machen, dran sind, selber sehr viel Disziplin haben. Und ja, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt.
Welche Eigenschaften hast du können übernehmen?
Geduld und ja, halt auch ab und zu mal das Fünfe doch dann gerade sein. Also ein Burmese lebt halt wirklich 100% im Jetzt. Er denkt nicht an gestern, er denkt nicht an morgen, er lebt jetzt und jetzt, heute ist der wichtigste Tag. Und so auch das Aufgehobensein im Alltag, das ist wirklich etwas, was ich gelernt habe. Geduld zu haben, Geduld auch mit Menschen, die langsam sind, die langsam lernen, die vielleicht nicht gerade so die High Performer sind, wie wir es uns jetzt gerade wünschen möchten, aber Zeit geben, Raum geben, dass sich Leute auch in ihrem eigenen Tempo entwickeln können.
Die sozialen, politischen und auch die marktwirtschaftlichen Bedingungen in Myanmar, die sind jetzt, einfach, wenn man es mal gelinde sagt, herausfordernd. Wie kommt es eigentlich, dass auch nie den Mut verlässt?
Du, wenn wir auch unsere Leute, mit unseren Leuten zusammen sind und wir kennen die alle und wir kennen ihre Familie, dann ist das eigentlich Motivation genug, um zu sagen, wir machen weiter. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und doch der Glaube an eine bessere Zukunft und Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass Menschen sich selber tragen können, das hebt uns schon über Wasser. Das ist wirklich so. Aber eben, du sagst es richtig. Ich meine, das ist keine einfache Situation. Instabilität, Bildungswesen, Bankenwesen, die ganze Pandemie. Es ist einfach alles recht im Schwebezustand und vor allem politisch natürlich sehr schwierig.
Was ist das Schönste, was du spürst an Lob, das jetzt dir entgegenschwappt, vielleicht nicht von Gästen, sondern von Mitarbeitenden?
Ja, es ist einfach das grosse Danke an die strahlenden Gesichter, die Freude auch an kleinen Alltagssachen. Wir haben zum Beispiel jeweils am Dienstag, wenn wir gehen joggen mit einer grossen Gruppe von unserem Staff, kommt das Grossi von einem Mitarbeiter und sie kocht jeweils zum Morgen für alle. Das ist dann abends vielleicht Nationalsuppe Mohinga oder eine Parata mit einem Curry obendrauf und so. Und dann, sie kocht unglaublich gut. Und du glaubst nicht, wie die Leute alle strahlen. Und die haben so Freude an dem Zmorgen und schlecken und bedanken sich. Und das ist doch einfach wunderschön. Etwas Kleines, aber es macht wirklich Freude.
Was hebt ihr denn als Paar zusammen?
Oh, das sind ganz viele Sachen. Wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Aber ich würde jetzt mal sagen, der Felix ist ja mein bester Freund, mein Ehepartner, der beste Geschäftspartner. Wir können uns immer wieder motivieren. Wir arbeiten sehr gerne zusammen. Wir haben sehr viele gemeinsame Interessen und das hebt uns wirklich über die viele, viele Jahre in einer tollen Beziehung. Und ich muss sagen, es ist ein absolutes Geschenk.
Wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch angelangt. 5 ganz, ganz kleine, ultraschnelle Fragen habe ich noch übrig. Also bitte nicht lange überlegen, einfach antworten. Zack, zack, zack. Heute oder morgen?
Morgen.
Morgen oder Abendmensch?
Morgen.
Autobahn oder Umweg?
Umweg.
Lächeln oder Lachen?
Lachen.
Abenteuer oder Tür?
Abenteuer.
Vielen Dank, Lucia Eppisser, für deine Zeit. Bevor ihr in Zürich wieder aufpoppt, geht es jetzt dann gerade für dich an den Flughafen, wo du den Felix abholst. Bevor ihr zusammen dann weiterreiset und. Eures Programm ist gesetzt. Danke, dass wir Ihnen haben dürfen im Ohr liegen. Wir sehen uns sicher den Herbst beim IGEO-Kongress in der Umweltarena Schweiz oder dann an der IGEO 2023 in Basel. Oder wer weiß, vielleicht sogar im Pop-up von den Eppisers im Carlton an der Zürcher Bahnhofstrasse oder im Sablier im Circle am Flughafen Zürich. So oder so hören wir uns in einem Monat wieder. Ich sage Tschüss und Lucia, wie sagt man Tschüss und auf Wiederhören in Myanmar?
Tada!
Tada!
Das war der IGH-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.igeho.ch.